Du hast uns den Jahresvers schon vorgestellt. Und meine Tradition ist es, dass ich immer am ersten Sonntag im Jahr, in dem ich predigt habe, mir Gedanken mache über den Jahresvers. Und dieses Mal werden wir uns beschäftigen mit etwas, das sonst nie Thema einer Predigt ist. Zumindest bei mir noch nicht. Mit Unglaube. Eine Predigt über Unglaube. Ich möchte euch die Geschichte möglichst greifbar werden lassen, in der dieser Satz gesagt wurde. Vielleicht wisst ihr es, dass es ein Vater gesagt hat und er war ziemlich außer Rand und Band, als er das gesagt hat. Eine Geschichte, die voller Emotionen ist. Und wir machen es so, ich lese euch die Geschichte vor und ihr dürft mich unterbrechen, sobald ein Gefühl kommt. Oder ihr denkt, da ist ein Gefühl gewesen. Manchmal steht es nicht im Text mit einem Wort. Aber es kommen Gefühle vor und bitte unterbrecht mich an jeder Stelle, wo ihr das entdeckt. Und wir machen dann einen kurzen Stopp und überlegen, was das für ein Gefühl war. Ihr könnt die Hand heben oder Stopp rufen und ich werde dann jemand aufrufen und erklären lassen. Also, ich beginne. Seid ihr bereit? Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sich herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Stritten? Was sind für Gefühle? Wut, Ärger. Aggression vielleicht. Das nächste Mal werden wir die Gefühle nachspielen, Achtung. Und sobald die Menge ihn sah, Jesus, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, entsetzten. Also, wer wagt es und geht einmal entsetzt auf mich zu? Also das ist sehr freundliches Entsetzen. Danke, Mario. Sehr gut. Also Entsetzen macht etwas mit dem, dem das Entsetzen gegenübergebracht wird. Gehen wir weiter. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Streiten hatten wir schon. Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen. Schaum?
Schaum.
Schaum. Wer kannte das Gefühl ausdrücken mit dem Gesicht, das der Vater hat, wenn der Sohn einen Anfall hat? Wer wagt es? Wer probiert es noch außer Mario? Genau. Und jetzt geht es um den Vater. Wie schaut der Vater, wenn das Kind am Boden liegt? Wer möchte? Habt ihr das Bild im Kopf, wie das aussehen könnte? Wer möchte es beschreiben? Wie sind die Hände, die Füße?
Also Hilflosigkeit würde ich, glaube ich, empfinden und erfahren. So eine Art Vertrauen.
Man sieht es wahrscheinlich den Augen an, man sieht es den Mund an, man sieht es den Händen an, der Körperhaltung. Ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollten. Aber sie konnten es nicht. Jesus, Enttäuschung, ein typisches Zeichen für Enttäuschung. Wer kann eine Geste machen von Enttäuschung? hat mit den Schulden zu tun, alles fallen lassen. Wir gehen weiter in die Geschichte. Jesus antwortete ihnen und sagte, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist das, dass ihm das so widerfährt? Er sprach von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umgebracht hat. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Eindringlich etwas bitten, wie sieht das aus in einer Geste? Wie schaut man, wenn man unbedingt etwas haben will? Das kann lustig sein, das kann auch sehr ernst sein. Aber ich glaube, das Kennzeichen sind die Augen. Auf die Knie fallen, aber sicher die Augen, die den anderen suchen. Als Jesus nun sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, so dass alle sagten, er ist tot. Aber seine Hand ergriff ihn und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausgetrieben werden als durch Beten. Jetzt habe ich vielleicht jemand überhört, hat jemand noch gemeldet sich zwischendrin? Wo waren noch Gefühle? Staunen war ein Gefühl. Ratlosigkeit. Wie war das Gefühl, als der Junge am Boden lag und aussah wie tot? Schreck oder Schock. Also da sind die Münder wahrscheinlich offen gestanden und es war wie eingefroren, die Szene. Es steht nicht, wie lange die gedauert hat, aber das hat gedauert. Ja, wir haben das geschafft. Wir haben die ganze Geschichte gelesen und gehört und gemerkt, dass sie einige hohen und tiefen Punkte hat. Ich möchte aus dieser Geschichte nur vier ganz kurze Stichworte wie ein Überblick über die Geschichte noch einmal herauspicken, bevor wir uns dann um das Thema, was ist eigentlich Unglaube oder Nichtglaube? Was ist das eigentlich? Wir gehen auch einmal durch die Geschichte mit den Stichworten. Das erste Stichwort, das mir aufgefallen ist beim Lesen, war diese Aussage von Jesus, du ungläubiges Geschlecht. Das steht in fast allen Übersetzungen genauso. Du ungläubiges Geschlecht. Jesus kennt den Vater im Himmel. Er ist gekommen als Sohn aus dem Himmel. Für ihn ist normal, dass er den Vater kennt und die Möglichkeiten Gottes kennt und weiß, was Gott ist und was er kann. Und jetzt kommt er in eine Welt, in der alles andere normal ist, als Gott zu kennen. Alles andere ist normal. Deswegen entsetzt sich Jesus so und sagt, du ungläubiges Geschlecht. Geschlecht meint hier alle Menschen, die auf dieser Erde wohnen. Nicht nur die damals gewohnt haben, sondern das meint dieses Menschengeschlecht. Diese Zeit, in der wir leben, genauso. Für Jesus ist Vertrauen auf Gott, seinen Vater, mit dem er sehr eng verbunden ist, das absolut Normale. Der erste Gedanke. Der zweite Satz, der mich gepackt hat, als ich die Geschichte mehrmals gelesen hatte, war der Satz des Vaters. Als er dann Endlich, Jesus hat das hingezögert mit Rückfragen. Als der Junge den Anfall bekam, hat er noch zurückgefragt, wie lange hat er das schon, wann ist es passiert? Der Vater muss die Antwort geben. Und dann endlich konnte der Vater die Bitte stellen und dann sagt er, wenn du etwas kannst. Und Jesus hakt noch einmal ein. Er lässt das nicht stehen und sagt, was meinst du? Moderne Übersetzungen sagen hier sehr schön, was heißt das, wenn du kannst? Jesus provoziert. Er provoziert sogar diesen leidenden Mann, der sein Kind vor sich hat und als Vater fast kaputt geht, weil der Sohn fast kaputt geht. Und Jesus provoziert ihn mit der guten Nachricht. Er provoziert ihn und sagt, eigentlich, wenn du wüsstest, wer der Vater im Himmel ist, würdest du das nicht sagen, wenn du kannst. Denn der Satz geht weiter, denn jeder, der glaubt, der weiß, dass Gott nichts unmöglich ist. Jeder, der glaubt, der Gott kennt und ihm vertraut. Die zweite Beobachtung. Eine dritte. Jetzt reagiert der Vater wieder. Jesus hat ihn herausgefordert, hat ihm etwas ins Auge gegeben, das plötzlich in seinem Auge sich zu öffnen beginnt. Eine kleine Ahnung. Meine Sicht ist vielleicht nicht ganz richtig. Und er erkennt etwas ganz Tiefes. Er erkennt, ich glaube zwar, deswegen bin ich zu Jesus gekommen, deswegen habe ich meinen Jungen zu den Jüngern gebracht, dass sie ihm helfen sollen. Aber offensichtlich glaube ich doch noch nicht richtig. Da ist noch nicht Glaube. Das Wort im Griechischen heißt einfach nicht glauben. Unglaube heißt nicht glauben. Wie gut kannte der Vater des Jungen Gott? War er oft in der Synagoge gewesen, hatte oft die Psalmen gehört, hatte die Geschichte von Israel gehört, wie Gott mit den Israeliten war? War es vielleicht zu wenig persönlich? Hat ihn die Predigt nie angesprochen, die die Rabbiner hielten? Hat er es nie mit sich und mit seinem Leben verbunden, wer Gott ist? Vielleicht kannte er Gott kaum. Vielleicht zu wenig. Vielleicht nur von Berichten anderer. Aber er hat gemerkt, da ist etwas, das noch nicht glaubt in mir. Mein Unglaube. Mein Nichtglaube. Und ich glaube, diese Botschaft ist für uns alle sehr, sehr normal. Sehr, sehr nah. Wie Markus schon gesagt hat, es überfällt uns der Nichtglaube. Er ist immer da. Er gehört zu uns. Wir werden nachher noch auf diesen Satz mehr eingehen. Noch ein viertes Stichwort kam mir in den Sinn beim Durchlesen. Als Jesus am Schluss mit seinen Jüngern gesprochen hat, die ganze Geschichte war auch ein Teil der Ausbildung der Jünger. Es war nicht nur die Geschichte dieses Vaters mit seinem kranken Sohn und Jesus, es war auch die Geschichte, die Jesus mit seinen Jüngern geschrieben hat. Und die Jünger waren die Schüler von Jesus. Und Jesus hat hier etwas getan, das ihnen eine Lektion war. Und als ich am Schluss gelesen habe, dass er den Jüngern, die ihre Fragen hatten, die Frage war, warum ist es uns nicht gelungen? Warum konnten wir diesen bösen Geist, so wie in anderen Fällen es ihnen gelungen war, warum konnten wir diesen bösen Geist nicht vertreiben? Warum ist der Junge doch auf dem Boden geblieben, hat geschaumt und war verkrampft? Das sind Fragen, die ein Schüler stellen muss. Das wären keine guten Schüler, wenn sie Jesus nicht gefragt hätten. Und Jesus hat als Lehrer ihnen die treffendste Antwort gegeben, die er geben konnte. Und diese Antwort hat mich sehr erstaunt, dass Jesus sagt, diese Art von Geist, von böser Macht, geht nur weg durch Gebet. Und dann habe ich die Geschichte noch einmal gelesen und mich gefragt, wo hat denn Jesus gebetet? Und ihr findet in der ganzen Geschichte keinen einzigen Hinweis darauf, dass Jesus mit diesem Jungen gebetet hat. Oder während dieser ganzen Geschichte gebetet hat. Was ist die Lektion? Für mich ist das hier die Hauptbotschaft in dieser Geschichte. Wir lesen die Geschichte auch als Jünger von Jesus, auch als Schüler, die von Jesus lernen wollen, was heißt Glauben? Was heißt Nicht-Glaube und was heißt Glaube? Wie unterscheiden wir den und wie kommen wir von Nicht-Glaube zu Glaube? Das ist die Hauptfrage. Und Jesus sagt, verbring mehr Zeit mit deinem Vater im Himmel. Denn das ist Beten. Verbring mehr Zeit mit deinem Vater im Himmel. Das ist die einzige Antwort, die ich gefunden habe, wenn ich ringsherum gelesen habe im Markus-Evangelium, wo Jesus sich immer wieder in die Stille zurückgezogen hat, am Morgen früh, am Abend nach einem strengen Tag, manchmal in die Wüste einen ganzen Tag lang. Und er hat allein mit seinem Vater gesprochen. Und diese Verbindung hat befreit, sogar diesen Jungen. Nach diesen Beobachtungen möchte ich noch kurz eine Umkreisung dieses Wortes ungläubig machen. Wer war hier eigentlich ungläubig in der Geschichte? Die Schriftgelehrten werden als Erste genannt. Die waren im Streit mit den Jüngern. Und jetzt ist die Frage, über was haben sie gestritten? Was denkt ihr? Der Matthäus hat die Geschichte auch erzählt, das stimmt. Über was haben wohl die Schriftgelehrten mit den Jüngern gestritten in diese Situation? Die Jünger haben mit dem Kind gebetet oder den Geist versucht auszutreiben. Es ist nichts passiert. Und jetzt gab es Streit. Warum? Könnt ihr euch das denken? Um den Elia. Das war vorher, ja, aber hat direkt jetzt mit der Geschichte nichts zu tun, mit dem Streit. Könnte Sabbat, es steht nicht in der Geschichte, dass es Sabbat war, das war ein typischer Grund zum Streiten. Auf den Erfolg eifersüchtig sein konnten sie hier nicht, denn es war kein Erfolg. Der Junge war ja immer noch so, wie er war. Genau, also wahrscheinlich Zurechtweisung durch die Schriftgelehrten, dass sie sagen, jetzt seht ihr, dass ihr auch nichts könnt. Verreist. Lasst diese Dinge uns, den Schriftgelehrten. Wir wissen es. Wir wissen jetzt nicht genau, was der Streitgrund war, aber sie haben gestritten. Sie haben sicher nicht in dem Sinn geglaubt, wie Jesus das wollte. Dem Vater im Himmel alles zugetraut, weil sie ihn kannten. Gehen wir zum nächsten, die Jünger. Wo waren die Jünger ungläubig? Was denkt ihr? Da gäbe es eine Menge zu sagen.
Ich glaube, am Anfang, wo es unsicher sind, schaffen wir echt das, den Bub zu heilen? Jetzt sind schon mit ungewissen Rahmen gegangen.
Also Zweifel vielleicht schon im Vorfeld. Und dann die Überzeugung vielleicht dahinter, nur wenn ich gar nicht zweifle, wird Gott etwas tun. Ist das so? Jesus erklärt später den Jüngern, was ihr mangelnder Glaube war. Und wie lautet die Antwort? Was hätten sie tun sollen? Beten. Was für eine Antwort. Wir können das so und so verstehen. Alle Aspekte berücksichtigen. Ich denke, Jesus hat ihnen gesagt, ihr seid noch zu wenig im Bild darüber, wer euer Vater im Himmel ist. Ihr kennt ihn noch zu wenig. Wenn ihr ihn gekannt hättet und seine Gedanken mit ihm besprochen hättet, vielleicht am Morgen beim Gebet, vielleicht in der Nacht beim Gebet, vielleicht in der Wüste beim Gebet. Und ihr hättet Gott vor Augen gehabt, wie er wirklich ist, wie er Kraft hat. Es wäre euch leicht gefallen zu glauben. Glaube ist eine Reaktion. Das ist sehr wichtig, dass wir das erkennen. Die Reformatoren haben früher gepredigt, Glaube ist ein Geschenk. Wir denken manchmal, Glaube ist das, was wir tun. Das, was wir uns sagen, das, was wir unserem Herz befehlen. Jetzt Glaube. Aber wir können nicht glauben, denn Glaube ist Vertrauen, wenn wir nicht Gott sehen. Die Zuschauer. Es gab sehr viele Zuschauer und die wurden noch mehr, als der Misserfolg da war. Was schließen wir daraus? Warum kommen Zuschauer an einen Unfall? Neugier. Es ist nicht der Wille zu helfen, meistens. Das sind dann die Helfer, die vorne sind, aber nicht die Zuschauer. Es ist eine spannende Geschichte, dass hier beim Misserfolg so viele Zuschauer waren. Haben sie geglaubt? Ich glaube nicht. Sie haben nicht auf Gott geschaut, sondern auf die Sensation. Das kann ich jetzt erzählen, meiner Nachbarin, meinem Nachbarn. Mit dem kann ich am Stammtisch etwas Interessantes in die Runde werfen. Vielleicht war es nur das. Der Vater, wo hat er nicht geglaubt? Jesus hat ihm gesagt, durch die Blume, du glaubst zu wenig. Wenn du glauben würdest, wenn du Gott vertrauen würdest, dann wüsstest du, es ist alles möglich. Wo hat der Vater diesen Glauben, den Gott schenkt, nicht gehabt? Was ich sehe bei diesem Vater ist, er ist ungeduldig. Er sieht sein Kind leiden und er möchte das Leiden so schnell wie möglich hinter sich bringen und hinter den Jungen. Aber er hat in dieser Ungeduld nicht die Zeit, auf Gott zu schauen. Und Jesus hält genau an dieser Stelle an und sagt, halt, was sagst du eigentlich über Gott, wenn du sagst, wenn du kannst? Ist das sinnvoll, dass du Gott sagst, wenn du kannst? Oder nicht? In dem Moment, wo Jesus zurückfragt, glaube ich, hat dieser Mann, dieser Vater etwas erkannt. Er hat erkannt, ich bin gekommen, ich habe Glauben, das stimmt. Ja, ich glaube. Aber ich habe doch den noch nicht gesehen, an den ich glaube. Es fehlt noch. Das Kind. Vom Kind wissen wir gar nichts. Es hat nicht gesprochen. Es war taubstumm. Geplagt durch furchtbare Anfälle. Und trotzdem hat Gott ihm geholfen. Das ist interessant. Wir Menschen denken manchmal, aber der Mensch muss doch glauben, sonst kann Gott nicht handeln. Nein. Gott ist souverän. Gott kann handeln, wenn er will. Und es genügt ihm die Bitte des Vaters, der für den anderen bittet. Was für eine gute Nachricht. Für alle, die im Moment nicht beten können und die vielleicht taub und stumm sind in Bezug auf Gott. Und ich habe noch eine wichtige Person ergänzt, die nicht in der Geschichte direkt vorkommt, aber doch kommt sie vor. Ich und du. Wo glauben wir und wo glauben wir nicht? Und wie ist unser Glaube auf Gott, den Vater im Himmel, ausgerichtet? Hier möchte ich einen Moment noch einen Gedanken ausführen. Unglaube ist mangelnde Beziehung zu Gott. Wir können Unglaube ganz verschieden definieren. Wir können sagen, du erwartest zu wenig von Gott. Du hast zu wenig Mut, eine Bitte auszusprechen. Du denkst zu wenig groß, du träumst zu wenig groß. All das könnten wir einfügen und sagen, das ist Unglaube. Und es ist alles wahr. Aber die wesentliche Aussage über Unglaube ist, es ist mangelnde Beziehung zu Gott. Woher weiß ich das? Ganz am Schluss steht hier in der Mitte, in dem schwarzen Quadrat, Vers 29, sagt Jesus zu seinen Jüngern die Lektion aus dieser Geschichte. Ihr konntet es nicht, weil ihr nicht betet. Weil ihr zu wenig Zeit mit dem himmlischen Vater verbringt. Im Vers 23 sagt Jesus diesem Vater, wer immer vertraut, und hier müssen wir ergänzen, auf Gott vertraut. Ich erkläre nachher noch, warum das zu ergänzen ist. Wer immer auf Gott vertraut, der weiß, dass Gott nichts unmöglich ist. Im Text steht hier nur vertraut. Und doch ist es in der Bibel im ganzen Neuen Testament nie anders gemeint als auf Gott vertrauen. Wir vertrauen nicht auf ein Prinzip. Das gibt es auch. Man kann sagen, denke positiv und es wird passieren. Und das hat seine Berechtigung. Aber Gott ist anders. Gott ist kein Prinzip. Gott ist unser Schöpfer. Gott hat Macht. Ein Prinzip hat keine Macht. Ein Prinzip kann nicht sprechen. Ein Prinzip kann uns nicht begegnen. Gott ist viel mehr als ein Prinzip. Jesus erklärt später im Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 9, ihr habt die Stelle dort, dass der Heilige Geist Menschen zeigen wird, was Zielverfehlung ist, was Sünde ist. Sünde heißt Zielverfehlung. Und er sagt, die hauptsächliche Zielverfehlung ist, nicht an Gott zu glauben. Die hauptsächliche Zielverfehlung. Das heißt, wenn wir nicht nah bei Gott sind, dann ist das die eigentliche Sünde. Dann ist das der eigentliche Nichtglaube. Und das macht es einfach, dass wir auch die Kur gegen das Nichtglauben haben. Die Kur gegen Nichtglauben heißt, näher zu Gott gehen. Mehr Zeit mit Gott verbringen, mehr auf Gott schauen als auf andere Dinge. Ihn suchen, mit ihm sprechen, auf ihn hören. Das ist die einfache Kur gegen Nichtglauben. Aber noch ein paar Beispiele, was Nichtglauben bedeutet. Wie oft müssen wir Entscheidungen fällen und wir sind gewohnt, dass wir Entscheidungen zu fällen haben mit guten Argumenten. Und wir beginnen Argumente zu sammeln, mit Menschen zu sprechen. Wir überlegen es hin und her, dann treffen wir einen Entscheid. Wenn in diesen Argumenten Gott nicht vorkommt, ist es Unglaube, nicht Glaube. Wie oft müssen wir werten im Leben? Wir müssen sagen, was ist gut, was ist schlecht. Für uns, für andere. Und jetzt beginnen wir zu werten und wir tun das durch Beobachtung, durch Erfahrung, durch unsere Prägung. Wenn in all dem Werten Gott nicht vorkommt und die Frage nicht, wie wertest du das Gott, ist es Unglaube. Wenn wir ein Leben führen, das voll ist mit Gemeinschaft, wenn wir alles haben, was wir uns wünschen, Freunde, ein schönes Zuhause, glückliche Momente, genug zu essen, eine feste Anstellung, Lohn, Sicherheit im Land, Gesundheit. Wenn wir all das haben und in dieser Liste ist nicht Gott nahe sein das Wichtigste, ist es Unglaube. Ich glaube, ich muss die Erklärung nicht fortsetzen. Es liegt immer daran, welchen Stellenwert hat Gott. Und ich habe einen wunderbaren Poetry Slam gefunden, mit dem ich schließen möchte. Ich kenne die Person, die es geschrieben hat, nicht. Sie heißt einfach Carla. Und zwei Freunde von ihr haben dieses Poetry-Gedicht im Wald verfilmt.
Christus in mir und ich in Christus. Und ich in Christus? Ist das überhaupt möglich oder überhaupt wichtig?
Gott hat uns doch als eigenständigen Menschen geschaffen. Geschaffen, dass wir eigene Sachen machen, selber weinen und selber lachen.
Und jetzt soll ich jemandem folgen. Einfach so vertrauen. Jemanden, den ich nicht sehe und viel zu oft einfach nicht verstehe.
Und der soll in mir wohnen und für mich soll sich lohnen. dass mein Herzenshaus ihm offen steht und er ein- und ausgeht?
Doch, das kann ich nicht glauben und einfach nicht so hinnehmen. Ich will nicht ganz vertrauen und mich tatenlos zurücklehnen.
Ich möchte nicht mein Leben abgeben, nicht all meine Wünsche und mein Streben. Die Fäden will ich selbst in der Hand haben. In meiner Welt habe ich das Sagen.
Aber das kann doch so nicht stimmen. Habe ich nicht gesagt, Gott sollte bestimmen? Habe ich nicht gesagt, er hat mich geschaffen? Von ihm kommt meine Sehnsucht, mein Weinen, mein Lachen.
Doch wie ist das vereinbar? Ich so schlecht und er so wunderbar? Er, der Schöpfer von Himmel und Erde, möchte, dass ich so wie er werde.
Nein, das kann ich einfach nicht schaffen. Ich kann doch nicht mal selber Feuer machen. Wie soll ich dann zum Schöpfer werden, vollbringen, dass Menschen und Tiere sich vermehren?
Dass bei einem Wort das Licht erscheint, das Wasser sich vom Ufer teilt, die Stimme von Vögeln so schön erklingt, die ganze Schöpfung zu mir singt.
Langsam fange ich an zu begreifen, das ist gar nicht, was Gott für mich meinte. So kann ich aus eigener Kraft gar nicht werden. Ich kann ja nicht mal selber sterben.
Meine Fäden hat Gott allein in der Hand. Er hält mich am Boden in Stand. Ich muss mich nicht bemühen, perfekt zu sein. Gott wäscht mich von Sünden rein. Ja, perfekt, das ist nur Gott allein.
Es ist also ein Riesengeschenk, das Gott mir in Christus entgegenbringt. Dass er selber in mir wohnen will, mich zu einem guten Menschen macht, heimlich und still.
Dass ich in seinen Augen heilig bin, weil ich ihm vertraue, weil ich in ihm bin. Mit Jesus wird alles viel leichter und mein Leben bekommt plötzlich Sinn.
Christus in mir ist keine belastende Pflicht. Nein, er ist meine neue Sicht. Auf mich, auf die Welt, auf Gott und was zählt, ist, dass ich nun frei bin von allen Gesetzen, von Sünde, Gewinn, Verlust und Verdruss, von jeglichem Muss.
In ihm bin ich ehrlich, heilig, gerecht. In ihm nicht länger der Sündeknecht. Meine Sorgen kann ich auf ihn werfen, die Granaten in meinem Kopf entschärfen.
Und bei all dem vielen Christus in mir bin ich trotzdem immer noch hier. Mit einer Aufgabe von Gott gegeben, für die es sich lohnt, im Leben zu streben.
Ich muss mich nicht zurücklehnen und alles hinlegen. Mit Christus in mir kann ich noch viel mehr geben. Ich kann meine Aufgabe auf Erden hier erfüllen und mein von Gott gewolltes Ich enthüllen. Christus in mir und ich in Christus. Ja, es ist möglich und ja, es ist wichtig.
Komm zur Hausaufgabe. Was wäre eine Predigt, die nicht in den Alltag geht? Gott hat uns zum Vertrauen geschaffen. Gott ist der Schöpfer. Und wir sind Geschöpfe. Gemacht, dass wir alles wieder zu Gott zurückbringen. Und dadurch genau das finden, wozu wir geschaffen sind. Das ist nicht normal, ich weiß das. Im Leben muss die Freiheit sein, dass jeder sein Leben leben kann, wie er es gerne möchte. Wenn der Glaube dabei eine Hilfe ist, ein Halt oder gute Begleiter, dann finde ich das gut. Und wenn das auch ohne Glauben geht, ist das für mich auch okay. Das war aus einem Interview, das auch im Teens Mag abgedruckt war und eine Sängerin einer deutschen Band gefragt wurde, wie denn sie glaubt. Und obwohl sie ihre Bandkollegen beim CVJM getroffen hat, im christlichen Verein junger Leute, wie das in Deutschland heute heißt, und sie getauft ist, sagt sie, ich bin nicht christlich und ich gehe auch nie in Gottesdienst. Das ist der Kontrast, auf dem Jesus seine Botschaft sagt. Wir sind berufen zu gegenüber von Gott. Und ich habe eine Gebetschallenge. Jesus möchte seinen Jüngern beibringen, dass sie beten und dass sie im Gebet den Vater im Himmel kennenlernen. Dass sie alles mit ihm teilen, deswegen ihn sehen lernen. Und wir merken, solches Beten ist schon etwas anderes, als wir vielleicht gewohnt sind. Das ist sehendes, hörendes, auf Gott ausgerichtetes, erwartungsvolles, geduldiges Beten. Das ist die Hausaufgabe. Wir haben Januar und Januar ist ein Monat, der viel mit Gebet zu tun hat. Allianzgebetswoche, Weltgebetstag, ganz am Schluss des Januars. Ich möchte eine Gebetsaktion vorschlagen, die nicht öffentlich ist, sondern nur im privaten Modus stattfindet. Jesus hat diese Gebetsaktion erklärt in Matthäus 6, Vers 5 bis 6. Ihr findet das in der Bergpredigt in der Mitte. Wenn ihr nicht wisst, schlagt in der Inhaltsverzeichnis in der Bibel nochmal nach, Bergpredigt, dann findet ihr die Stelle. Und dort lehrt Jesus und sagt, wenn ihr betet, dann solltet ihr es nicht machen, wie die, die große Shows machen beim Beten, wie die Schriftgelehrten. Nein, geht in euer Zimmer, dreht den Schlüssel um, hatte man damals übrigens schon, und schließt euch ein in eure Kammer. Und dann seid ihr mit eurem himmlischen Vater allein. Jesus selber hat das oft nicht in der Kammer gemacht, er hat es in der Natur gemacht. Auch das ist ein guter Tipp. Die Challenge ist, was ändert sich in der nächsten Woche, wenn du auf diese Challenge eingehst, auf diese Herausforderung? Was ändert sich in der nächsten Woche? Ich würde mich freuen, wenn am nächsten Sonntag einige erzählen würden, ob sich etwas Kleines geändert hat. Und ich bete für uns. Vater im Himmel, du kennst unsere nächste Woche so gut. Und du möchtest mit uns darüber reden. Du möchtest uns begegnen. Mitten in der Woche. Und Herr, du kennst auch die Momente, wo wir ruhig sein können, uns zurückziehen, auf einen Spaziergang, auf einen Moment auf dem Couch, auf einen Moment im Zimmer allein. Und Herr, ich bitte dich, begegne du uns. Hilf uns, dir zu begegnen. Hilf uns, die Lektion als Jünger gerade am Anfang von dem Jahr einzuüben und beizubehalten. Dass wir Jünger werden, die den Vater kennen. Aus Glauben nicht ein Befehl ist als Herz, sondern eine Überzeugung. Amen.